Es geht um die zu eine Zwischenbewertung dieses Glaubenslebens der Erzväter. Vers 13, als Menschen des Glaubens starben diese alle. Sie hatten die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie aus der Ferne gesehen und waren überzeugt worden und hatten sie gegrüßt und hatten bekannt, dass sie Fremde im Lande waren und solche, die sich vorübergehend aufhalten. Denn die, die solches sagen, machen offenbar, dass sie das Vaterland suchen. Und wenn sie dabei an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie Zeit gehabt, umzukehren. Nun haben sie sich aber nach einem Besseren ausgestreckt, das heißt nach einem Himmlischen, weshalb Gott sich ihrer nicht schämt, ihr Gott genannt zu werden, denn er bereitete ihnen eine Stadt. Also, wie haben sie gelebt? Wie sind sie gestorben? Beginnen wir damit. Wie sind sie gestorben? Sie starben, ohne die Verheißung gesehen zu haben. Das heißt, ohne die Erfüllung der Verheißung erlebt zu haben. Abraham hat gar nichts gesehen von dem herrlichen Land, das der Herr ihm geben wird. Das heißt, er hat das Land schon gesehen, aber nicht, dass es in seinen Besitz kam. Haben die Verheißung also nicht empfangen, die Verheißungserfüllung. Wie haben sie gelebt? Nun, sie haben wie Fremdlinge gelebt. Sie waren überzeugt, dass sie einmal kommen wird. Sie haben sozusagen ihr zugewunken von der Ferne, aber sie haben sie nicht selber erlebt. Und sie haben bekannt, dass sie Fremde auf der Erde waren. Und sie haben gezeigt, dass ihre Heimat nicht auf der Erde war. Die hätten ja ruhig in ihre Heimat zurückkehren können, aber das haben sie nicht getan, weil sie wussten, das ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat, wo wir wirklich zu Hause sind, ist dort, wo Gott gesagt hat, dass wir hinkommen sollen. Und der Hebräerschreiber erkennt hier, dass sie ein himmlisches Vaterland gesucht haben, weil sie an das Jenseits gedacht haben. Sie sind über den Tod hinaus, haben sie geblickt. Nicht an ein irdisches Vaterland, sondern an ein himmlisches. Wie reagierte Gott auf diese Haltung? Vers 16. Deshalb schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Gott ist stolz auf diese Leute. Und er sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er nennt sich als den Gott dieser persönlichen Menschen. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet, eine Stadt vorbereitet, wo sie dann in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Und er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Also das Land ist eine Stadt. Habt ihr gemerkt? Zuerst spricht er von einem Vaterland, Vers 14. Sie suchen ein Vaterland und dann sagt er, dieses Vaterland ist die himmlische Stadt. Das himmlische Vaterland ist die himmlische Stadt. Das Land ist die Stadt. Vers 16. Nun haben sie sich nach einem besseren ausgeschickt, das heißt nach einem himmlischen Vaterland. Deshalb hat Gott sich nicht geschämt, ihr Gott genannt zu werden, denn er bereitete ihnen eine Stadt. Das Vaterland ist die Stadt. Und die Stadt ist ein Tempel. Lesen wir dann in Offenbarung, Kapitel 21. Da gibt es keinen Tempel in der Stadt, sondern die Stadt selber ist der Tempel. Gott, der dort wohnt, ist der Tempel. Und Gott wohnt in diesem 4x4x4 großen Würfel, Kubus, wie im Allerheiligsten im Alten Testament. Also, das Land ist eine Stadt und das ist ein Tempel. Das ist die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist genau das, von dem wir in Offenbarung 21 lesen, von diesem herrlichen, ewigen Tempel. Es geht weiter mit Abraham. Vers 17, im Glauben hat Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak dargebracht, Und er brachte den einzig Geborenen dar, er, der die Verheißungen in Empfang genommen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Er rechnete, Gott kann auch von den Toten erwecken, von woher er ihn auch gleichnishaft zurückerhielt. Hier merken wir, Gott sagt zu Abraham, gib mir deinen Sohn. Und er rechnet, dass dieser Isaak, nachdem er gestorben ist, wird Gott ihn von den Toten auferwecken. Das war seine Logik. Das war sein Glauben. Der Glaube ist logisch. Glaube rechnet mit Gott. Und zwar ganz logisch. Gott hat uns ein logisches Denken gegeben. Die Logik dürfen wir nie aufgeben. Es gibt manche Leute, die sagen, Gott sei unlogisch. Gott ist überhaupt nicht unlogisch. Gott ist völlig logisch. Das heißt, er gibt sich uns so zu verstehen, dass wir mit unserem logischen Denken genau in die richtige Richtung kommen. Die Bibel, da muss man denken, da muss man logisch denken, wenn man die Bibel liest. Da muss man kombinieren, da muss man zusammensetzen. Gott spricht unsere Sprache, wenn er mit uns redet. Er spricht keine andere Sprache und keine Geheimsprache. Und Gott hat hier dem Abraham gesagt, er soll den Isaak opfern. Und trotzdem weiß der Abraham, in Isaak wird die Nachkommenschaft genannt werden. Folgedessen muss Gott ihn also von den Toten auferwecken. Nun, es war dann nicht so, dass Gott ihn buchstäblich auferweckt hat, aber bildlich hat er ihn auferweckt. Er hat ihn verschont vor dem Sterben. Das heißt hier, er hat ihn gleichnishaft aus den Toten zurückerhalten. Gleichnishaft heißt bildhaft. Also wie wenn er gestorben wäre, hat er ihn zurückbekommen. Er musste nicht so weit gehen, Gott hat ihn bewahrt davor. Aber für Abraham war es wie eine Auferweckung. Also geprüfter Glaube, und er musste lernen, loszulassen. Auch wir müssen lernen, loszulassen. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir uns krampfhaft festhalten und der Herr sagt, loslassen, loslassen. Und dann wird man innerlich frei. Dann merkt man, der Herr hat alles in der Hand. Es hat keinen Sinn, dass man sich selber zermartert und zerquält, nur weil man einfach nicht loslassen kann, weil man die Sache nicht abgeben kann, dem Herrn abgeben kann und mit seiner Verheißung rechnen. Also, das ist geprüfter Glaube Abrahams. Jetzt bei Isaak, von Isaak lesen wir, im Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau bezüglich kommender Dinge. Der Isaak segnete ja zuerst im Unwissen, segnete er den Jakob, der sich verstellte als der Esau. Es war ja interessant. Der Isaak war fast blind. Sehen konnte, also dass sein Sehsinn, auf den konnte er sich nicht mehr verlassen. Jetzt hat er noch vier Sinne. Hören, riechen, schmecken und tasten. Und jetzt kommt da dieser Sohn, von dem er meint, es ist der Esau, und er hört, Stimme ist wie Jakobs Stimme. Das Ohr sagt Jakob. Dann tut er riechen, aber der Braten schmeckt nach Esau. Und dann tut er schmecken, also riecht nach Esau. Dann tut er schmecken, er schmeckt nach Esau. Und die Kleider tut er auch riechen nach Esau. Und dann tut er tasten, der spürt sich, fühlt sich an wie Esau. Was macht er? Die gefühlsmäßigen, die Sinne, die stark mit dem Diesseits zu tun haben, die Gefühlssinne, die drei, nach denen geht er. Er hätte aber nach seinen Ohren gehen sollen. Die Ohren gehen ins Kopf, ins Denken, direkt. Die anderen haben mit Fühlen und mit Spüren zu tun. Hören geht direkt in den Kopf. Das hätte er machen sollen. Er hat sich auf seine Spürsinne verlassen. Das war sein Fehler. Es gibt heute Menschen, die verlassen sich auf Spürsinne, statt auf das Wort Gottes, dass sie hören auf das Wort Gottes. Nun, er hat einen Fehler gemacht. Aber dann kam der Esau, dann hat er den Esau gesegnet, aber der Segen war wie ein Fluch für den Esau. Der Segen war so, wie sagt er da? Das war gar kein Segen. 1. Mose 27, Vers 37, 38. Hast du mir nicht auch einen Segen, Vater? Segne mich. Und dann sagt der Vater, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Hier, das meiste ist ein Fluch, aber zum Schluss, wenn du dich losmachst, also wenn du dich von der Herrschaft deines Bruders Israel losmachst, dann wirst du sein Joch von deinem Halse wegreißen. So war es ja dann auch. Die Nachkommen Esaus wurden die Edomiter. Die Edomiter wurden geknechtet von Israel, wurden unterworfen unter Herodes und haben sich dann befreit von der Macht der Israeliten und sind dann selbstständig geworden, haben sich losgerissen, wurden dann die Idumäer. Die Edomiter. Das war der eine Segen in Bezug auf zukünftige Dinge. Und der andere Segen, Kapitel 28, wo dann der Isaak schlussendlich dann seinen Jakob wegschickt. Jakob muss fliehen vor seinem Bruder. Und da segnet jetzt der Vater mit allem Bewusstsein den Richtigen, den Jakob. Vers 3, Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. Und dann entließ er ihn. Also er segnete hier beide Söhne im vollen Bewusstsein, der eine den Esau, eine Segen über Esau, der andere Segen über Jakob, wobei der Segen über Jakob der eigentliche Segen war. Vers 21, im Glauben segnete Jakob im Sterben jeden der Söhne Josefs. Das war dann, als Jakob alt war, er war auch blind. Aber der verließ sich nicht auf seine Gefühle. Der hat mit einem geistlichen Scharfblick den Richtigen gesegnet. Er segnete Josef und dann die Söhne Josef, den Ephraim und den Manasse. Und der Josef bringt den Manasse zu seiner rechten Hand und den Ephraim zu seiner linken Hand, weil der Manasse der Ältere war. Und Jakob überkreuzt die Hände und segnet so. Und er segnet den Ephraim zuerst. Der Ephraim soll einen größeren Teil bekommen als Manasse. Da hat er mit geistlichem Scharfblick gesegnet. Das war Glaube, das aufgrund des Wortes Gottes, das Gott ihm geoffenbart hatte. Er wurde zu einem Propheten. Vers 22, im Glauben dachte Josef am Ende seines Lebens an den Auszug der Söhne Israels und erteilte Befehl bezüglich seiner Gebeine. Es ist interessant mit dem Josef. Josef, ein genauso scharfer Blick wie sein Vater Jakob am Ende seines Lebens. Das war so, da sagt er, siehe, Gott wird euch herausführen aus Ägypten eines Tages. Und wenn ihr auszieht aus Ägypten, dann nehmt meine Gebeine mit, sagt er. Nehmt meine Gebeine mit. Das heißt hier, er teilte Befehl bezüglich seiner Gebeine und er zeigt hiermit, wo seine wahre Heimat ist. Josef war 110 Jahre alt. Von den 110 Jahren war er 11 Jahre lang im Lande Kanaan. Und den Rest, 90% seines Lebens, war er in Ägypten. Und auf der Rückreise von Haran. Er war 6 Jahre, als er ankam, 6 Jahre, als sie da zurückkamen von Haran. Dann war er von 6 bis 17, 11 Jahre lang in Kanaan und den Rest seines Lebens verbrachte er in Ägypten. 90% seines Lebens. Aber wo war seine Heimat? Wo war sein Denken? Kanaan. Die himmlische Heimat. Also himmlisch. Die versprochene Heimat, so muss ich sagen. Die versprochene Heimat, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Daran dachte er. Manchmal ist es schon eine Gefahr, wenn es uns gut geht. Wenn es uns gut geht, dann sind wir sehr gefährdet. Dem Josef ging es sehr gut. Als ihm schlecht ging, war er nicht gefährdet. Da hat er auf Gott vertrauen müssen. Und hat er sehr viel gelernt. Dann ging es ihm gut. Aber als es ihm gut ging, hat er Gott nicht verlassen. Da blieb er bei diesem Wissen, Gott wird uns aus Ägypten führen. Er wollte keine Pyramide in Ägypten, kein Mausoleum oder sonst irgendwas, eine Sphinx, wo sie ihn begraben können. Nein, er will in dem Erbbegräbnis, wo der Abraham und der Isaak liegen und der Jakob, dort will er auch begraben werden, beziehungsweise nicht im Erbbegräbnis, aber in dem Land, in Sichem wird er begraben, wo der Vater lange Zeit gewohnt hatte, gelebt hatte. In Sichem wird er dann begraben, Josua 24. Die Hoffnung der Welt liegt nicht in den Supermächten. Die Supermacht hieß Ägypten. Und er setzte nicht seine Hoffnung auf Ägypten, obwohl er der zweithöchste Mann von Ägypten war. Nein, die Hoffnung der Welt liegt in der kleinen Schar der Heiligen des Messias. Und darauf setzte er seine Hoffnung, auf die Verheißung Gottes. Das ist für mich ein großes Vorbild, dieser Josef. Dann weiter. Beispiele von mitarbeitendem Glauben Israels, Geschichte bis zum Einzug. Vom Auszug bis zum Einzug. Zuerst zu den Eltern Moses. Vers 23, im Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern versteckt, weil sie sahen, dass er ein feines Kind war und sie fürchteten nicht die Verordnung des Königs. Bitte, das Wort für feines Kind heißt im Griechischen ein städtisches Kind. Das war kein Bauernsohn. Das war, die Eltern haben gesehen, dieses zierliche Ding, das war ein besonderes Kind. Der schaute nicht so aus wie der Aaron und nicht so aus wie andere Kinder in Israel. Das war ein Prinzenkind, ein Königskind, das gehört in die Stadt. Und sie haben sich gedacht, was hat Gott mit diesem Kind vor? Und die haben das Kind angeschaut, das hübsche Kind. Das heißt, sie sahen, dass das Kind schön war, heißt es bei einer anderen Stelle. Und sie vertrauten dann Gott, dass er dieses Kind durchbringen wird. Da wuchs ihr Vertrauen auf Gott Tag für Tag. 3 Monate lang haben sie versteckt. Die Mütter, ihr könnt euch das viel besser vorstellen als ein Vater. Wie versteckt man ein Kind 3 Monate lang? Ohne dass es jemand schreien hört. Wenn das irgendwer hört, schreien. Dann kommen die Soldaten Ägyptens und werfen das Kind in den Nil. Und so vertrauen sie Tag für Tag und nach 3 Monaten ist ihr Glaube sehr stark gewachsen. Gott hat es durchgetragen bis 3 Monate lang und jetzt ist der Glaube so weit, dass sie sagen, jetzt lassen wir das Kind in die Hände Gottes fallen. Und dann nehmen sie das Kind und stellen das Kind in ein Körbchen ins Schilfufer. Und sie wissen, irgendwer wird das Kind finden. Das wissen sie. Irgendwer wird das Kind finden. Und er es findet. Entweder wird er es umbringen oder er wird es retten. Das war, jetzt mussten sie vertrauen. Es war ein Loslassen im Glauben. Das ist großartig. Und was geschieht? Die Prinzessin sieht dieses Kind, ein Prinz. Deshalb war es so. Deshalb musste es so ausschauen. Weil die Prinzessin sieht, das ist ein Prinzenkind. Das ist nicht irgendeins. Sie wusste, das ist ein hebräisches Kind. Aber das passt in die Familie. Das passt, sie hatte kein Kind. Und jetzt nimmt sie dieses Kind auf. Weil das Kind so schön war. Städtisch. Man wird das städtisch erzogen im Palast. Und lernt, zuerst darf er sogar noch bei den Eltern aufwachsen, dort bekommt er die Grundlagen, die ersten paar Jahre, und dann wird er zur Prinzessin gebracht und sie zieht ihn auf. Im Glauben wurde Mose also geboren, wurde 3 Monate von seinen Eltern versteckt, weil sie sahen, dass es ein städtisches Kind war und sie fürchteten nicht die Verordnung des Königs. Glaube steigt weit hinaus über die Menschenfurcht. Jetzt der Mose selber, Vers 24. Mose im Glauben weigerte sich, Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Stellen wir uns einige Fragen. Wann war das? Das war nicht ein Teenager, der den Eltern ungehorsam ist. Nein, wie alt war Mose? Als er sich weigerte, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. 40 Jahre. Das war kein Teenager mehr. Da geht es nicht um Ungehorsam den Eltern gegenüber. Das ist ganz was anderes. Hier ist ein reifer Mann, der hat Verantwortung getragen. Er war ein gehorsamer Junge gewesen in der Jugend. Jetzt war er ein 40-jähriger Mann. Und jetzt heißt es, Vers 25, warum? Bitte? Also. Warum? Er zog es vor, lieber Übles zu erleiden, zusammen mit dem Volk Gottes, als für beschränkte Zeit den Genuss der Sünde zu haben. Warum hat er sich gesagt, ich will nicht am Pharaonenhof bleiben? Was veranlasste ihn, den Weg mit dem Volk Gottes zu gehen und nur Schmach und Ungemach auf sich zu nehmen, zusammen mit dem Volk Gottes? Er hätte genug Reichtum bekommen und er hätte genug Sünde haben können. Das wollte er nicht.
Er sah auf die Vergeltung.
Er sah auf die Vergeltung, auf die Belohnung, himmlische Vergeltung. Also, er stand vor einer Wahl, zeitlicher Sündengenuss hier, gefolgt von ewigen Leiden dort, in der Ewigkeit, oder zeitliche Leiden hier, gefolgt von ewiger Herrlichkeit dort. Versteht ihr? Das war die Wahl. Was will ich? Den Himmel hier und die Hölle dort? Oder die Hölle hier oder Leiden hier und den Himmel dort? Er wählte das geringere Übel. Leiden hier und ewigen Himmel. Das war sehr weise. Sehr weise von Mose. Er will lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden. Er will sich auf die Seite des Volkes Gottes stellen. Warum sagt denn der Apostel das? Warum erwähnt er das? Die Hebräer-Christen standen auch vor der Frage, wo wollen wir, was wollen wir? Schönes Leben hier, ruhiges Leben hier unter den Juden und ewige Verdammnis dort? Oder Leiden hier mit den Christen und ewige Herrlichkeit dort? Er achtete es für größeren Reichtum, die Schätze Ägyptens, Entschuldigung, er achtete für größeren Reichtum als die Schätze in Ägypten, die Schmach Christi. Also er achtete die Schmach Christi für viel mehr Wert, viel größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Und was hat ihm geholfen bei der Entscheidung? Er sah auf die Vergeltung, er sah auf die Belohnung, er sah auf das himmlische Ziel. Das ist auch das, was uns hilft. Besonders wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man merkt, jetzt muss ich hier etwas Nachteil erleiden. Dann hilft es, wenn man auf die himmlische Belohnung schaut. Das ist auch ein kleiner Wink für die Hebräer. Schaut, was euch erwartet. Gut. Was war die Reihenfolge? Ich habe mir hier aufgeschrieben, er wog ab, er wählte, er weigerte sich, er wechselte das Volk. Alles mit W. Er wog ab, er wählte, er weigerte sich und er wechselte das Volk. Und als Konsequenz wechselte er das Land. Er zog aus Ägypten aus. Wie konnte er so zu so einer Entscheidung kommen? Durch Glauben. Er hat gelernt, mit der Wahrheit Gottes zu rechnen. Glaube rechnet mit der Verheißung Gottes. Das war der Grund. Wir müssen auch uns hier was lernen, wir müssen uns hier was sagen lassen von Mose. Mose hat, da waren die Gebete der Familie, klar, da hat er auch die Geschichte Israels studiert und er hat die Geschichte Ägyptens studiert und dann hat er das verglichen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Natürlich hatte er keine Bibel in dem Sinne wie wir, aber er hatte die Lehre des Wortes Gottes im Hause Israel erfahren von den Eltern, hat er bekommen. Er hat auch offensichtlich Kontakt gehalten zu den Eltern, sonst er hat überhaupt Kontakt gehalten zu den Israeliten. Das sehen wir auch, dass er befindet sich bei den Israeliten, hat einmal einen Ägypter getötet, der einen Israeliten geschlagen hat und dann musste er fliehen. Aber er hat die ganze Zeit die Verheißung Gottes vor Augen. Und dann, Vers 27. Er verließ Ägypten. Im Glauben verließ er Ägypten, den Grimm des Königs hatte er nicht gefürchtet, denn er hielt stand, als sähe er den Unsichtbaren. Im Glauben verließ er Ägypten. Das ist an dem Tag, wo sie alle ausgezogen sind. Aber wenn er nicht gegangen wäre, das Volk wäre nicht gegangen. Sein Schritt aus Ägypten heraus hat dem Volk geholfen. Wäre er nicht da vorangegangen, wäre er nicht so mutig zum Pharao gegangen, die wären die Israeliten gar nie aus Ägypten gezogen. Er verließ Ägypten und die anderen sind ihm dann nachgekommen. Hinter ihm her. Er ging durchs Meer. Das ist das Nächste. Er führte die Passervorschriften durch. Vers 28, im Glauben hat er das Passer vollzogen und das Besprengen mit Blut, damit der die Erstgeburt umbrachte, sie nicht antaste. Im Glauben hat er also das Blut des Lammes angewandt, an die Türpfosten streichen lassen in jedem Hause. Im Glauben hat er all diese Dinge vollzogen. Sie haben nichts gesehen. Gott hat nur gesagt, sie sollen das machen. Haben sie es gemacht. Sie haben das Blut an die Pfosten gestrichen. Und wenn das Blut an den Pfosten ist, dann sind wir sicher. Und so war es. Und in der Nacht, als dann alle Erstgeborenen in Ägypten starben, starben die Erstgeborenen der Israeliten nicht, wegen dem Blut. Und dann der Auszug. Im Glauben zogen sie wie aus dem Trockenen durch das Rote Meer, von dem die Ägypter verschlungen wurden, als sie den Versuch unternahmen. Im Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie während 7 Tage umzogen worden waren. Also zuerst der Auszug und dann der Einzug, gerade in so hintereinander. Dazwischen liegen 40 Jahre. Im Glauben, das israelitische Volk musste glauben, dort beim Auszug. Sie mussten da dem Herrn vertrauen. Das Wasser geht auseinander, ja, und wann geht es wieder zusammen? Vertrau, geh ins Wasser. Für einige bedeutet das, geh in den sicheren Tod. Wenn das Wasser zusammengeht, sind wir alle tot. Nein, sie gehen durch. Gott hat gesagt, er bringt sie durch. Im Glauben zogen sie auf dem Trockenen, wie auf dem Trockenen, durchs Rote Meer. Und die Ägypter versuchten das auch, aber nicht im Glauben. Die hat es erwischt. Dann in die Mauern Jerichos. Man denkt sich, man fragt sich, wieso sind denn die Montag, Dienstag, Mittwoch, jeden Tag sind sie da rundherum und am letzten Tag sind sie 7-mal rundherum. Also insgesamt 13-mal haben sie die Mauern Jerichos sehr gut angeschaut. Rundherum. Und ich weiß auch nicht, was sich die Einwohner von Jericho gedacht haben, als sie da sahen, wie die Israeliten herumziehen. Jetzt muss man sich vorstellen, am 7. Tag sind sie 7-mal herumgezogen. Die waren ziemlich außer Atem, als sie da das 7. Mal endlich geschafft hatten. Das ganze Volk zieht da rundherum. Und dann hat Gott gehandelt. Wir wissen nicht, warum Gott sie herumziehen ließ. Vielleicht einfach nur, dass sie sehen, aussichtslos, diese Stadt kann man nicht einnehmen. Ich weiß es nicht. Aber der Herr hat dann die Stadtmauern fallen lassen. Im Glauben wurde die Hure Rahab, nachdem sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte, nicht zusammen mit denen umgebracht, die im Unglauben ungehorsam waren. Ich habe hier notiert, Glaube an den Gott der Treue und Liebe. Wie komme ich drauf? Lass mich ein bisschen was über die Rahab erzählen. Ah, ihr kennt das. Aber es ist doch gut, wenn wir darüber nachdenken. Rahab hatte einen uralten Beruf. Man nennt es das älteste Gewerbe. Ja. Sie war eine Hure. Das heißt, sie diente einer Lust ohne Liebe. Und sie hatte es mit Männern zu tun, die eine Liebe wollten ohne Treue. Das kann man gar nicht trennen. Die wahre Liebe ist mit Treue gepaart. Und das andere ist keine Liebe. Das ist Lust ohne Liebe, ohne Moral. Das waren ja Kanaaniter, vergessen wir das nicht. Kanaaniter waren unzüchtige Leute. Die waren Kinder Kanaans. Ham, dessen Enkel waren die Kanaaniter, war der Kanaan, dessen Sohn war der Kanaan und dessen Nachkommen waren die Kanaaniter. Unzüchtige Leute. In dieser unzüchtigen, unmoralischen Zivilisation, da lebte diese Hure in Jericho und diese Menschen machten sich andere Götter, machten sich fremde Götter, nicht mehr die Götter Sems, Hams und Japhets, sondern irgendwelche fremden Götzen, Götzen ohne Liebe und ohne Treue. Das ist wie so bei dem Allah. Der Allah von den Moslems sagt nie bitte, dass der wahrhaftige Gott Allah heißt. Der heißt Yahweh, der heißt nicht Allah. Der wahrhaftige Gott hat überhaupt nichts zu tun mit Allah. Der Allah ist ein Gott ohne Liebe. Wenn ihr den Koran lest, muslimische Religion, ist ein Gott ohne Liebe. Die Hindus, ich habe da ein bisschen gesehen, als ich in Sri Lanka war und in Indien, die Hindus, die glauben an Götter ohne Liebe. Die haben gar keine Person. Die Götter sind einfach Hirngespinste, zu denen haben wir keine Beziehung. Die bringen zwar ihre Gebete da, hilft überhaupt nichts. Die haben keine Beziehung. Und ich habe ja mit vielen Christen in Indien und in Sri Lanka geredet, die haben berichtet über ihr Leben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und die meisten haben gesagt, wir mussten ganz viel beten. Und die haben uns immer wieder gesagt, die Hindu-Priester, du musst beten und beten und beten. Und alle haben gesagt, aber diese Götter haben uns nicht geholfen. Götter, die gar keine Personen sind. Tote Götter, entpersönlichte Götter, das waren Götzen. Und die Götzen Kanaans waren auch tote, entpersönlichte Götter. Und die Liebe war eine entpersönlichte Liebe, das heißt eine Lust ohne Liebe. Hier, Hure, Hurerei, Unzucht. Das war das Leben der Hure Rahab. Und dann lesen wir in Josua 2, Vers 9, ich lese vorher, könnt aufschlagen, müsst aber nicht. Josua 2, Vers 9. Da kommen die Kundschafter kommen zu ihr. Und was sagt sie zu ihnen? Also, ich muss so sagen, die Kundschafter kommen zu ihr, sie versteckt sich schnell, kommt die Polizei, wo sind die Leute? Sagt sie, die Leute, oh, da waren welche Leute da, sind schon wieder weg und so weiter. Und dann hat sie gut versteckt gehabt. Und dann, als die Luft wieder rein ist, dann holt sie die Leute runter und dann sagt sie zu ihnen, ich weiß, dass Yahweh euch das Land gegeben hat und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass Yahweh die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren und den Sihon und dem Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr für euch in irgendeinem Menschen. Denn Yahweh, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Sie hörte von dem Gott Israels und sie glaubte. Yahweh, sagt sie. Yahweh ist der Treue, der Ewige. Yahweh heißt der ich bin und ich stelle mich zu seiner Verheißung. Der Gott, der seinen Bund hält, das ist Yahweh. Und sie glaubt jetzt an diesen Yahweh der Israeliten. Sie bekehrt sich von ihren toten Götzen zu dem treuen und wahren und lebendigen Gott der Israeliten. Es war ein riesengroßes Risiko, diese Kundschafter aufzunehmen. Aber hier zeigt sich ihre Treue diesem Gott gegenüber. Jetzt hat sie ein Problem. Was ist ihr Problem? Die Kundschafter, die sie gerettet hat, sie weiß genau, die könnten mich jetzt retten vor dem Zorngericht Josuas. Und wie kriege ich jetzt die Rettung? Kannst du den Kundschaftern einen sagen, gell, ihr seid liebe Leute, ihr denkt dran, ich habe euch Gutes getan und ihr holt mich da raus. Sie wusste, Männer sind untreu. Sie hat genug Erfahrung mit untreuen Männern gehabt. Soll sie diesen Männern jetzt einfach vertrauen? Menschen, die untreu sind, was macht sie? Was macht sie, um sich ihr Heil zu garantieren? Was macht sie, um gerettet zu werden? Was sagt sie zu ihnen?
Schwört mir.
Bei?
Bei eurem Gott,
bei Yahweh. Schwört mir bitte, Vers 12, schwört mir bitte bei Yahweh, weil ich Güte und Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Güte und Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alle ihre Angehörigen am Leben und rettet unsere Seelen vom Tode. Und die Männer schworen. Sie schwören. Und jetzt ist die Frage, wird sie gerettet werden oder nicht? Aus Glauben. Sie vertraut und sie weiß, meine Sicherheit ruht nicht in diesen Männern, meine Sicherheit ruht in dem Yahweh, in dem treuen Yahweh, dem Gott der Treue, bei dem ich diese schwören habe lassen. Darin ruht meine Sicherheit. Wahre Liebe ist treu. So setzt diese Frau das erste Mal ihr Vertrauen auf einen Yahweh, auf einen lebendigen Gott, einen persönlichen Gott der Treue und der Liebe. Treue gepaart mit Liebe. Und sie legte sich schlafen und sie konnte gut schlafen. Oder? Jetzt kann sie gut schlafen. Sie weiß, ihre ganze Zukunft hängt in den Händen des Gottes, der treu ist, Yahweh. Und wie kam es? Sie hat sich bekehrt von den Götzen hin zu Gott, dem lebendigen Gott, um jetzt dem lebendigen Gott und treuen Gott zu dienen und seinen Josua zu warten, der sie erretten würde vor dem kommenden Zorngericht. Kennt ihr den Vers? Gibt es im Neuen Testament. Ihr habt euch bekehrt von dem toten Götzen hin zu dem lebendigen und wahren Gott, der euch rettet von dem kommenden Zorngericht. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Rahab glaubt an den Gott der Treue und der Liebe und der wird sie retten vor dem Zorngericht. Das ist interessant, die Parallele zu den Hebräerchristen. Die hatten sich auch bekehrt hin zu dem wahren und lebendigen Gott in Jesus Christus. Und das wird ihre Rettung sein, wenn das Gericht über die Stadt kommt. Das wird ihre Rettung sein, wenn das Gericht über das Land Israel kommt, in ein paar Jahren. Das wird ihre Rettung sein. Auf den sollen sie sich verlassen. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Glaube an einen Gott der Treue und der Liebe in Jesus Christus. Aber wir müssen weitermachen. Jetzt kommen die Verse 32 bis 38, Beispiele von siegreichem Glauben, Israels weitere Geschichte. Zuerst Vers 32 bis 35. Und was sage ich noch? Denn die Zeit würde mir nicht reichen beim Erzählen von Gideon und Barak und Simson und Jephthah. Gideon, Richter Kapitel 4 und Kapitel 6. Barak, Richter Kapitel 4 und 5. Simson, Richter Kapitel 13 bis 16. Jephthah, Richter Kapitel 11. David, 1. Samuelbuch. Und Samuel, 1. Samuelbuch. Und den Propheten. Da sind jetzt die vielen Propheten gemeint, darunter auch die großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Und jetzt wird aufgezählt, drei Erfolge. Die haben durch Glauben Erfolge errungen. Was haben sie für Erfolge gehabt? Die durch Glauben Königreiche überwanden, zum Beispiel der Gideon, der Barak, der Jephthah, der David. Die durch Glauben Gerechtigkeit bewirkten, nun ich weiß nicht, worauf sich das beziehen könnte, die haben von Ungerechtigkeit, haben sie Gerechtigkeit bekommen. Gott hat sich zu ihnen gestellt. Verheißungen erlangten, Gideon zum Beispiel hat die Verheißung erlangt, Sieg über die Feinde dort, die Midianiter, Amalekiter, Midianiter. Barak, David, die haben alle ihre Verheißungen erlangt. Drei Bewahrungen, die durch Glauben Löwenmäuler verschlossen, die durch Glauben des Feuers Kraft löschten und der Schärfe des Schwertes entkamen. Übrigens, mir ist hier bewusst geworden einmal, als ich das darüber nachdachte, durch Glauben Löwenmäuler verschlossen. Wer war das? Daniel hat durch Glauben den Löwen, das sind die Mäuler, verschlossen. So steht es ja, oder? Die durch Glauben Löwenmäuler verschlossen haben. Frage, wer hat denn die Mäuler der Löwen verschlossen? Im Text, im Alten Testament. Was steht dort? Engel Gottes. Der Herr, der Engel des Herrn, hat dem, es sagte Daniel, zum König, oder der Herr, der Engel des Herrn, hat den Löwen im Maul, das Maul verschlossen. Hier steht, sie, Daniel, er hat dem Löwen das Maul verschlossen. Wie passt das zusammen? Wie geht es zusammen? Der Text sagt, Gott war es, und der Text hier sagt, Daniel war es. Also wer war es jetzt?
Der Glaube. Der Glaube ist der Weg. Tut es Daniel, so tut Gott das
sein. Tut es Daniel durch Glauben? Daniel handelt aus Glauben. Die entscheidende Sache tut Gott. Aber Daniel muss glauben. Wenn Daniel nicht geglaubt hätte, nichts. Wenn Daniel nicht sich auf Gott verlassen hätte,
dann wäre er gar nicht in die Grube gekommen.
Ja, klar. Aber versteht ihr, er hat durch den Glauben das Maul der Löwen verschlossen, weil er in dieser Situation, als er da reinkam, hat er Gott sich auf Gott verlassen. Er wusste, dieser Gott steht zu seinem Volk. Und er wusste, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat gewusst, das ist ein großes Zeugnis für Gott. Er verließ sich völlig auf Gott. Und Gott hat dieses Zeugnis verwendet für seinen Namen. Und der Darius kam zum Glauben. Also ich weiß nicht, wie stark zum Glauben, aber der hat ja den Glauben des Daniel dann akzeptiert. Und die anderen hat er töten lassen. Das Gleiche. Durch Glauben haben sie des Feuers Kraft gelöscht. Die Freunde Daniels. Was steht im Text? Hier steht, sie, die Freunde, haben die Kraft des Feuers gelöscht durch Glauben. In Daniel 3 steht das nicht so. In Daniel 3 steht, das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Der Herr hat sie gerettet aus dem Feuer. Gott hat sie, also, vielleicht lesen wir die Stelle. Daniel 3, ich lese es deshalb, weil es ist für mich eine wichtige Lektion, weil wir hier etwas lernen können für unser persönliches Leben. Deshalb machen wir das jetzt hier. Also, Vers 28, Daniel 3, Vers 28. Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen als, oder ihm anbeten müssen, als nur ihren Gott. Hier steht, Gott hat sie gerettet. Gott hat sie aus dem Feuer gerettet. Und vorher heißt es, Vers 20, da befahl er den Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, sie zu binden. dann werden sie reingeworfen und dann fielen sie in den Ofen, Vers 23, Vers 24, da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich und er sagt nur, also er fragt sie dann und dann antworten sie, Entschuldigung, jetzt habe ich es verloren. Da trat Nebukadnezar in die Öffnung des Ofens, begann und sagte, Vers 26, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus und es versammelten sich die Satrapen und so weiter und die Leute und sie haben sie dann angeschaut, betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Und wir erfahren, Gott hat sie gerettet. Vers 28. Gepriesen sei der Gott Sadrachs und so weiter, der seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen. Wir erfahren hier, Gott hat sie gerettet vor dem Feuer. Gott hat sie gerettet. Hier lesen wir in Hebräer, sie haben die Feuerskraft ausgelöscht. Versteht ihr wieder die Diskrepanz? Ja, wer war es jetzt? Hat Gott jetzt sie gerettet aus dem Feuer oder haben sie das Feuer, die Feuerskraft ausgelöscht? Beides ist richtig. Sie haben vertraut, steht ja hier, sie haben sich auf ihn verlassen und das Wort des Königs übertreten. Sie haben sich nicht gebeugt dem Wort des Königs. Dann, dadurch haben sie durch den Glauben des Feuers Kraft gelöscht. Das heißt, ihr Glaube war das Entscheidende und Gott hat sie gerettet. Ist es bei uns nicht auch so? Wir vertrauen auf Christus und Gott rettet uns. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, was jetzt? Wer hat sie gerettet? Gott oder ihr Glaube? Beides. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott sie gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Lukas 7, Andi hatte zu der Frau gesagt. Die Sünderin. Dein Glaube hat dich gerettet. Also, der Glaube rettet, aber es ist der Gott, auf den wir vertrauen, der uns rettet. Es ist nicht wir selber, es ist Gott. Aber es ist abhängig von uns, von unserem Glauben. Also wir haben hier beide Seiten. Wir müssen glauben und Gott rettet. Auch bei Daniel. Daniel hat geglaubt und Gott hat die Löwenmäuler verschlossen. Aber durch den Glauben hat Daniel die Löwenmäuler verschlossen. Zwei Seiten. Beides braucht es. Glaube und Gottes Handeln. Und Gott handelt aufgrund unseres Glaubens. Wenn wir nicht glauben, wird Gott nicht handeln. Weiter. Drei Kräftigung in Schwachheit. Sie kamen von Schwachheit zu Kraft, heißt es hier. Und jetzt werden drei Beispiele genannt. Sie wurden im Krieg starke. Sie haben Armeen von Fremden zum Weichen gebracht. Und Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Im Krieg stark geworden, denken wir an Jonathan und seinen Waffenträger, die gehen da, steigen den Felsen rauf und oben warten 20 Feinde auf sie. Jonathan sagt noch zu seinem Waffenträger, komm, wir steigen hinauf, vielleicht wird der Herr was durch uns tun. Vielleicht wird er was tun. Aber im Vertrauen auf den Herrn ist er raufgegangen. Und der Herr hat was durch ihn getan. 2 gegen 20. Sie haben sie besiegt. Armeen von Fremden zum Weichen gebracht. Ganze Armeen, David und Goliath zum Beispiel. Also David, den Goliath und die ganze Armee. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Die Witwe von Sarepta, 1. Könige 17, Elia. Die Sunamitin, 2. Könige 4, bei Elisa. Dann weiter. 4 Arten der Verfolgung. Andere wurden gefoltert, da sie, um eine bessere Auferstehung zu erlangen, die Erlösung nicht annahmen. Wo bin ich? Ja, jetzt kommt 4 Arten der Verfolgung. Andere nahmen Prüfung an, Spott, Geißel, Fesseln, Gefängnis. 4 Arten von Prüfungen, Spott, Geißel, Fesseln, Gefängnis. Spott, das sehen wir bei Jeremia. Ich bin ein Gelächter geworden, den ganzen Tag spottet man mich meiner. Jeremia 20, Vers 7. Geißel, ausgepeitscht wurden sie, die Makkabäer zum Beispiel, bei den Makkabäern, die Kämpfer zur Zeit von Antiochus, die Widerstand leisteten. Fesseln, denken wir an Micha, der in Fesseln gelegt wurde, nur weil er treu war. 1. Könige 22, Vers 27. Ins Gefängnis, Jeremia im Gefängnis und andere auch. Vier Arten von Märtyrertod. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht und starben durch Ermorden mit dem Schwert. Gesteinigt, ein gewisser Sacharia wurde gesteinigt im Tempel. Zersägt, das soll nach der Überlieferung Jesaja soll zersägt worden sein, so steht es im Talmud der Juden. Geprüft, versucht und durch Ermorden mit dem Schwert getötet. In Daniel 11 liest man, sie wurden, Daniel 11, Vers 33, die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen und darüber werden sie verfolgt werden und unterliegen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub. Viele Tage hindurch. Daniel 11, Vers 33. Vier andere leiden. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, als Mangelleidende, als Bedrängte, als Übelbehandelte, irrten umher in Wüsten, Bergen, Höhlen und Löchern der Erde. Merkt ihr was? Die einen haben sichtbare Erfolge durch den Glauben. Die anderen haben keine sichtbaren Erfolge durch den Glauben. Die anderen wurden geschlagen, haben gelitten, wurden getötet, haben sich in Höhlen verstecken müssen. Die einen haben durch den Glauben einen Goliath besiegt und haben große Siege davongetragen. Und die anderen haben durch den Glauben gelitten. Und beide haben durch den Glauben gehandelt. Beide Gruppen. Jetzt kommt gleich der Schlusssatz, aber bevor der Schlusssatz kommt, habt ihr noch Fragen? Ich bin ziemlich schnell durchgegangen, aber sind Fragen da? Wir können uns nachher noch Zeit nehmen, auch wenn ihr nachher noch Fragen habt. Vers 39 und Vers 40. Lesen wir das noch. Und diese alle, denen durch den Glauben Zeugnis abgelegt wurde, erhielten nicht die Verheißung. Das heißt, sie haben die empfangene Verheißungserfüllung nicht bekommen. Sie haben eine Verheißung bekommen, aber die Erfüllung der Verheißung haben sie nicht bekommen. Diese, obwohl ihnen ein Glaubenszeugnis ausgestellt wurde, wir sind gleich fertig. Diese, obwohl ihnen ein Glaubenszeugnis ausgestellt wurde, haben sie nicht die Verheißung erhalten. Da Gott in Bezug auf uns etwas Besseres vorgesehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Er schreibt hier an die Hebräerchristen und sagt ihnen, wir Hebräerchristen, wir, und er selber zählt sich dazu, wir werden zusammen mit ihnen, den alttestamentlichen Heiligen, gemeinsam das Ziel erreichen, das neue Jerusalem. Das Bessere, das Schönere Heil, das Größere Heil. Die einen haben auf der Erde Siege erlangt, aber das vollendete Heil haben sie noch nicht bekommen. Die anderen haben gelitten, aber das vollendete Heil haben sie nicht bekommen. Und die warten alle im Hades gleichsam darauf. Und er sagt, wir werden sie mit uns gemeinsam ins neue Jerusalem wandern, sozusagen. Sie werden nicht ohne uns vollendet werden, vollendet im neuen Jerusalem. Aber vollendet werden sollen sie. Das heißt, sie bekommen das gleiche Los, das gleiche Schicksal wie die Heiligen des Neuen Testamentes, wie diese Hebräerchristen. Die Alten und die Neuen, die alttestamentlichen Heiligen und die neutestamentlichen Heiligen bekommen die gleiche Zukunft. Die alten testamentlichen Heiligen waren aber Israeliten. Die neutestamentlichen Heiligen, hier die Hebräer, inklusive alle aus den Heiden, bekommen die gleiche Zukunft. Das gleiche Neue Jerusalem, weil es gibt nicht zwei Parteien in der Stadt, Neues Jerusalem, links wohnen die Juden und rechts wohnen die Heiden. Nein. Oder links wohnen die alttestamentlichen und rechts die neutestamentlichen. Auch nicht. Da ist ein Volk, ein Gott, eine Einheit. Er sagt, was ist der ganze Sinn des Kapitels? Er zeigt ihnen, was Glauben ist. Und er zeigt ihnen, dass alle die alttestamentlichen Heiligen warten mussten, bis sie gemeinsam mit den neutestamentlichen Heiligen in das neue Jerusalem einziehen, vollendet werden. Dort ist die Zukunft des alten Israel, dort ist die Zukunft dieser neutestamentlichen Hebräer-Christen, denen er hier schreibt, neutestamentlichen Heiligen. Jetzt sind wir fertig. Schließen wir wieder mit Gebet. Können wir wieder eine Gebetsgemeinschaft machen? Ich mache dann den Schluss.